Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der saarländische Ministerpräsident Hans ist schon für den Lockdown, gegen den Urlaub. Kommt morgen beim Corona-Gipfel die Notbremse? Da stellt sich aber auch die Frage, wie eigentlich Leben mit, wie Leben nach Corona. Über den Zusammenhang zwischen klimatischen Veränderungen und Gesellschaftsordnungen, da denkt der Wiener Historiker und Sachbuchautor Philipp Blom spätestens seit seinem Buch Die Welt aus den Angeln, eine Geschichte der kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700 nach. Die agrarische Monokultur erlitt damals einen Kollaps durch die Eiszeit, die Wirtschaft wurde umgestellt, die Gesellschaft änderte sich. Nun erleben wir seit 12 Monaten, wie eine weltweite Pandemie möglich macht, was Klimagutachten vielleicht nicht bewirkten, eine Umstellung von gesellschaftlicher Ordnung. Als am 1. November 1755 die portugiesische Erde bebte, im berühmten Erdbeben von Lissabon, da war das auch ein Geistesbeben, das zu politischen Reformen führte. Ist die Pandemie, habe ich Philipp Blom gefragt, vielleicht solch ein Erdbeben oder sind das zu kassandrische Töne?
Naja, ich meine natürlich nicht, dass es kassandrische Töne sind. Das Erdbeben von Lissabon war insofern wichtig, als dass es am Allerheiligen Tag passierte und besonders Menschen erwischte, die in den Kirchen beteten. Und es war natürlich schwer, mit der Idee eines guten, allbarmherzigen und allmächtigen Gottes zu vereinbaren. Und darüber gab es eine riesige Debatte. Was wir jetzt erlebt haben mit der Covid-Epidemie, hat auch was damit zu tun, dass es schwer damit zu vereinbaren ist, mit der Idee, dass wir die Natur beherrschen. Wir haben gesehen, wie verwundbar wir sind, mit der Idee, dass wir frei sind, mit der Idee, dass Märkte alles regeln, mit der Idee, dass die Globalisierung uns wesentliche Vorteile bringt, die wir sonst nicht haben können. Das heißt also, ganz viele, sagen wir, Grundwahrheiten, die wir heute haben, sind dadurch eigentlich ganz stark ins Wanken geraten. Und ich glaube, das ist schon, darüber müssen wir uns schon Gedanken machen. Wir haben durch Covid gemerkt, dass die Welt längst nicht so stark auf ihren Beinen steht, wie wir dachten, und dass in vielerlei Hinsicht wir keine Antworten haben, wenn es zu solchen Dingen kommt.
Ein Satz, den ich in Variation bei Ihnen schon mehrfach gehört und gelesen habe, ist, man soll bitte schön, wenn man sich mit Fragen von Zukunft auch befasst, bloß nicht den Satz sagen, das kann nie passieren.
Ja, das haben wir erlebt. Und das ist, glaube ich, auch eine der ganz wichtigen Sachen, die uns von Covid bleiben werden, wenn vielleicht die ökonomischen Effekte längst vergessen werden. Wenn jemand vor 2020 diesen globalen Hyperkapitalismus kritisiert hat, und ich bin weder gegen Globalisierung noch gegen Kapitalismus, aber wenn man weiß, dass pro Minute weltweit 30 Fußballfelder Regenwald verschwinden, damit wir unsere Konsumgewohnheiten nicht ändern müssen, dann sieht man, das ist ein endenwollendes Modell. Und wenn man das kritisiert hat, dann hat man immer gehört, ja, das ist wahnsinnig schade, was da passiert mit den Regenwäldern und den Polarkappen. Aber was sollen wir schon tun? Die Maschine muss weiterlaufen. Es geht ja nicht anders. There is no alternative. Und dann haben wir die Maschine angehalten, innerhalb von wenigen Tagen. Und wir haben beschlossen, nicht die Märkte das regeln zu lassen, sondern als politische Organismen, als Staaten die Zügel in die Hand zu nehmen. Wir haben beschlossen, Menschen zu beschützen, die nicht ökonomisch produktiv sind, nämlich alte Leute. Das heißt, die Tatsache, dass es auch anders geht, die Tatsache, dass wir viel mehr Kontrolle über unser Schicksal manchmal haben, als wir das glauben, ich glaube, das wird aus keiner Diskussion danach mehr wegzudenken sein. Und gerade was die Klimakatastrophe betrifft, wird das, glaube ich, auch ein wichtiges Element sein, dass wir einfach gesehen haben, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann können wir mehr, als wir uns zutrauen.
Der Lockdown hat gezeigt, dass der Automatismus von Beruf, Arbeit, Konsum unterbrochen werden kann. Der Preis ist hoch, fraglos, aber es zeigt auch, dass das, was wir gestern noch für unabänderlich hielten, etwas anspruchsvoller gesagt, das Primat wirtschaftlicher Zwänge, durchaus gebrochen werden kann.
Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben hier keine Wahl im Moment, als uns neu zu orientieren, eine andere Wirtschaft aufzubauen, nicht mehr sozusagen Krieg gegen die Zukunft zu führen, indem wir kommenden Generationen Ressourcen wegnehmen, die sie brauchen, sondern irgendwie einen konstruktiven Frieden zu finden, mit dem wir auch gut leben können. Dafür brauchen wir mehr Fantasie und mehr Mut, als wir das im Moment haben. Ich glaube, eine der Tragödien, und das sieht man, glaube ich, auch daran, wie degeneriert unsere Demokratien sind in unseren reichen Ländern. Eine der Tragödien ist, dass wir im Moment Länder ohne Zukunft sind. Kein Politiker, keine Politikerin gibt uns eine Vision einer besseren Zukunft am Horizont, sondern das Beste, was wir können, ist Statuserhalt. Das Beste, was wir können, ist die Arme verschließen und nicht hergeben, was wir schon haben. Und das reicht nicht für eine Gesellschaft. Man muss irgendwo hingehen wollen gemeinsam. Es braucht ein gemeinsames gesellschaftliches Projekt. Das hätten wir, wenn wir versuchen würden, wirklich die Herausforderung der Klimakatastrophe anzunehmen. Aber im Moment drücken wir uns verständlicherweise dafür, weil wir noch sehr reich sind und es für uns ja noch alles sehr gut funktioniert. Die Transformation ist nur eine Frage der Zeit und letztendlich ist unsere eigene Wahl, einzige Wahl darin, wollen wir diese Transformation erleiden oder wollen wir sie gestalten?
Auch der Liberalismus nimmt sich vor, eine Art Paradies auf Erden zu bereiten. So beim Heine 1844 lesen wir im Wintermärchen die schönen Zeilen: Ein neues, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen auf Erden schon das Himmelreich errichten. Jetzt kommt's, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Ich will sagen, auch die industrielle Revolution hat den Menschen zum Weltgeschäftsführer erhoben. Jetzt stellen wir aber fest, der Mensch ist für diesen Job ziemlich ungeeignet. Misstrauen Sie den befreienden Heilungskräften?
Also den Heilungskräften misstraue ich nicht, aber ich glaube, wir müssen realistisch sein. Wir sind keine idealen, rationalen Wesen, die aus ethischen und vernünftigen Gründen immer das Richtige tun. Auch nicht in einer idealen Gesellschaft. Wir haben Impulse, wir sind irrational und nur weil wir mehr wissenschaftliches Wissen über die Welt haben, heißt es noch längst nicht, dass wir rationaler handeln. Und ich glaube, damit muss man Rechnung tragen. Wir können nicht darauf warten oder darauf vertrauen, dass alle Leute aus Vernunft das Richtige tun. Da werden wir lange warten.
Sie haben mir verraten, dass Sie an einem neuen Buch arbeiten, in dem Sie nichts anderes, glaube ich, vorhaben, wenn ich das richtig interpretiere, als einen Umsturz einer bisherigen Auffassung, nämlich 3000 Jahre Kulturentwurf von Wachstum, Eroberung, Beherrschung und Ausbeutung sind am Ende. Was ist dann gefragt? Also Modelle von Koexistenz, von Kooperation, was meinen Sie?
Wir leben in einem wahnsinnig aufregenden Moment der intellektuellen Geschichte, weil wir, glaube ich, wirklich eine Revolution gerade erleben, die nicht ihresgleichen kennt in der Menschheitsgeschichte. Vor 3000 Jahren hat die Bibel das so ausgedrückt: Macht euch die Erde untertan. Gott sagt das zu Adam und Eva. Und die Bibel ist nicht die einzige. Auch die alten Römer und die Chinesen haben ihre Varietäten der Naturbeherrschung gehabt. Aber diese Idee einer bronzezeitlichen Gesellschaft, dass sich die Natur unter das Knie zwingen lässt, die dann sozusagen aufgewärmt wurde durch die Aufklärung, wo es wissenschaftliche Naturbeherrschung wird, die beißt jetzt auf Granit, einfach weil unsere Zivilisation zu viel Effekt auf die Natur hat, zum Beispiel durch den CO2-Ausstoß, und deswegen natürliche Systeme zu stark verändert. Und das wird zum Selbstmordtrip, was wir da gerade machen. Die einzige andere Möglichkeit ist tatsächlich, glaube ich, dem zu folgen, was die Wissenschaft uns im Moment zeigt, nämlich, dass die Projektion, diese kulturelle Projektion der Natur, also als dem Menschen, als ein rationales, autarkes Individuum und die Natur sozusagen unter seinen Füßen, dass das in keiner Weise den Tatsachen entspricht. Wenn wir uns nur mal Menschen ansehen, unser Erbgut besteht zum Teil aus dem Erbgut von Viren, das wir integriert haben. Wir haben mit dem Mikrobiom, also den Mikroben, die wir in uns haben, viel mehr nichtmenschliche DNA als menschliche DNA in unseren Körpern. Und dieses Mikrobiom bestimmt ganz entscheidend, was wir können und wer wir sind. Wir lernen uns gerade ganz neu kennen als einen Teil der Natur. Ein kleines Rädchen in dem gigantischen Mechanismus der Natur. Das ist, glaube ich, eine Vision, die lohnender ist. Wegzugehen davon, dass wir glauben, wie man das in der Bronzezeit hat. Wir können die Natur beherrschen. Wir können intelligent in der Natur versuchen zu leben, sodass wir uns dabei nicht umbringen. Das wäre schon eine riesige Ambition. Aber das heißt auch, dass wir mit einer Logik brechen würden, die damit einhergeht, nämlich der Logik von, wie Sie sagen, Eroberung und Herrschaft und Unterdrückung. Und dass wir einfach aus Notwendigkeit hingehen zu einer Logik der Kooperation, der Solidarität, nicht weil wir bessere Menschen geworden sind, sondern weil das die einzige Weise zu sein scheint, wie wir unser Überleben sichern können.
Historisch haben wir uns aus den Fesseln der Fremdbestimmung befreit. Was ist dann das Gebot der Stunde? Dass wir uns aus den Fesseln der Selbstbestimmung befreien?
Sagen wir aus der Fesseln der illusorischen Selbstbestimmung. Die Idee des Menschen als frei und rational ist, glaube ich, zum großen Teil theologischen Ursprungs. Und deswegen ist sie uns auch so vertraut. Und deswegen, wissen Sie, die größte intellektuelle Falle ist ja die Normalität. Ein Anthropologe hat mal gesagt, versuchen Sie mal einem Fisch zu erklären, was Wasser ist. Ich glaube, wenn man so täglich in etwas lebt, in einer Konzeption lebt, wie zum Beispiel, dass wir rationale Individuen sind, die selbst frei über sich selbst entscheiden können, die ihr eigenes Schicksal in der Hand haben, was auch heißt, dass jemand, der nichts Tolles erreicht hat, irgendwie selbst schuld ist, weil er eben zu faul war oder zu dumm. Das ist eine ziemlich grausame Weise, Menschen zu sehen. Und ich glaube, wenn wir uns als natürliche Organismen wieder begreifen würden, mit all unserer Komplexität, mit all unserer Technologie und unseren tollen Errungenschaften und auch mit all den Gräueln, die damit einhergegangen sind. Denn Fortschritt geht nie nur nach oben. Fortschritt hat immer sozusagen auch eine Rückstoßwirkung. Aber die haben wir bis jetzt immer auf andere Kontinente exportiert, sehr erfolgreich. Wir haben sozusagen die Ernte gemacht und anderen Leuten den Schaden überlassen. Wenn wir begreifen, dass es keine lokalen Probleme mehr gibt, das heißt, wenn wir irgendwo den Regenwald abholzen, um billiges Soja zu kriegen zum Beispiel oder Palmöl, dann wird das Klima auch in unseren Ländern verändern. Dann wird das so viele Menschen von ihren Ländern wegtreiben, dass wir hier mehr Migration bekommen, als wir damit umgehen können. Dann wird es also für uns Probleme schaffen, die unsere Gesellschaften ans Zerbrechen führen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine politische Revolution, auch eine ökonomische, aber vor allem letztendlich eine philosophische, die nicht mehr denkt, wir sind die Krone der Schöpfung, die nicht mehr denkt, wir herrschen über die Natur, sondern die versucht, uns selbst neu zu entdecken und viel mehr in Systemen und Zusammenhängen zu denken als in Trennungen.
Über ein geistiges Erdbeben. Der Historiker, Schriftsteller, Übersetzer Philipp Blom, sein jüngstes Buch heißt Das große Welttheater, von der Macht der Vorstellungskraft in Zeiten des Umbruchs.